Gehört das noch dazu, oder?
Ja.
Ja. So, wollen wir noch danken. Herr Jesus, wir möchten, wenn wir so Dinge hören, über Hintergründe im Blick auf deine Gemeinde, über Unebenheiten, Schlacken, die da sind und Notvolles, dann möchten wir uns in Demut wirklich darunter beugen und nicht als solche auftreten, die alles wissen und die Hintergründe kennen und sozusagen von oben herab alles beurteilen können. Wir wollen uns darunter stellen. Und wir möchten, Herr Jesus, dass was wir tun können in unserer Umgebung, wir wirklich dazu tun, dass ein tiefer Friede in der Gemeinde herrscht, dass tiefes Verständnis auch über Gräben hinweg herrscht, dass Liebe herrscht, wo Gleichgültigkeit ist. Herr, wir möchten, dass du uns hier ganz fest hineinnimmst in diesen heilenden Prozess, den du durchführen möchtest in der Gemeinde. Du hast ein ganz tiefes Anliegen, Herr Jesus, dass deine Gemeinde heil ist und sie ist es nicht. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass dieses geschehen darf. Und wenn wir Dinge hören, Herr, die uns bewegen, dann möchten wir das immer unter diesem Hintergrund sehen. Gebrauche uns, dass deine Gemeinde heil wird. Ich möchte dir danken jetzt auch für diese Stunde, die wir vor uns haben. Auch heute Morgen wollen wir wieder unseren Bruder segnen, freuen uns, Herr, dass du uns etwas zu sagen hast. Unsere Herzen sind offen dafür. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Habe ich so eine neue Krawatte angemacht. Ziemlich.
Braucht man hier nicht.
Ich möchte mit etwas Ungewöhnlichem beginnen, was ich noch nie gemacht habe in 22 Jahren bei IDEA. Ich möchte ein Bekenntnis ablegen, dass ich mich geirrt habe. Ja, jetzt staunen Sie, wo ich mich geirrt habe. Und zwar, was die Langensteinbacher Höhe anbetrifft. Ich bin zum ersten Mal hier nach 22 Jahren und habe mich schlicht geirrt. Es ist so toll hier, dass ich mich ärgere, dass ich nicht schon vor 22 Jahren hierher gekommen bin. Ich habe meine Frau angerufen, jetzt ist Schluss mit anderen Orten, wir fahren jetzt zur Langensteinbacher Höhe. Ich werde dafür nicht bezahlt, also das ist hier nicht abgesprochen mit Pastor Müssiger, sondern meine tiefe Überzeugung, ich habe einige Gespräche geführt, gestern Abend und auch heute Morgen mit Pastor Müssinger und von der Konzeption dieses Hauses und muss einfach sagen, ich bin schlichtweg begeistert und seien Sie froh, dass Sie hier sein können. Ich bin es auch. So, aber jetzt haben wir ein Thema. Punkt 3, kirchlich-geistliche Trends. Wir haben gestern Morgen die internationale Situation besprochen, gestern Abend die nationale. Und jetzt möchte ich heute mal einen Trend mit Ihnen beleuchten, der nicht direkt mit Kirche zu tun hat, der aber das geistliche Leben in unseren Gemeinden und vielleicht auch bei Ihnen in Ihren Köpfen mehr beeinflusst zeitgeistmäßig als vieles andere. Und zwar, ich bin ja Journalist, die Massenmedien. Da wollen wir uns heute Morgen auch unter geistlichen, aber nicht nur unter geistlichen Gesichtspunkten beschäftigen. Warum ist dieses Thema so wichtig? Das mache ich ja nicht mit Ihnen, weil ich das nun beruflich täglich mit zu tun habe, sondern weil ich das täglich erfahre, wie sehr die Massenmedien die Menschen in den Griff haben. Denn wir leben in einer Zeit, und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, in der die Massenmedien, und darunter verstehen wir im Folgenden Presse, Funk und Fernsehen, eine so große Rolle spielen, wie das nie zuvor seit Adam und Eva der Fall gewesen ist. Warum? Weil noch nie zuvor so viele Menschen so viel zu lesen, zu hören und zu sehen bekommen haben wie in der Gegenwart. Die Zeit, in der sich der Durchschnittseuropäer im Durchschnitt mit den Medien, also Presse, Funk und Fernsehen beschäftigt, beträgt knapp 36 Stunden an den 7 Tagen einer Woche. Knapp 36 Stunden beschäftigt sich der Durchschnittseuropäer wöchentlich mit den Medien. Das heißt, fast so lange, wie er hoffentlich noch arbeitet, 37,5 Stunden. Um das Ausmaß zu verdeutlichen, was sich hier in den letzten Jahrzehnten abgespielt hat, ein kurzer Blick in die Geschichte. Als Christoph Kolumbus 1492, ist also schon ein bisschen her, vor 500 Jahren Amerika entdeckte, da dauerte das 5 Monate, bis man am spanischen Hofe wusste, ein neuer Kontinent ist entdeckt. 5 Monate. Und noch vor etwas mehr als 100 Jahren, als der amerikanische Präsident Abraham Lincoln ermordet wurde, dauerte das 11 Tage. Da war er längst beerdigt, da hatte er einen Nachfolger, bis man in Europa wusste, der amerikanische Präsident Lincoln ist nicht mehr. Und nun sehen Sie heute, da geht das innerhalb von wenigen Stunden, Minuten, ja oft ist man dank des Satellitenfernsehens mitten im Geschehen dabei. Es brennt kein Flughafen ab, ohne dass wir dabei sind. Weil innerhalb von wenigen Minuten sind überall Kameras da und wir erleben mit, wie die Flammen ein Flughafengebäude oder was auch immer zerfressen. Es gibt nichts mehr auf der Welt, was sozusagen geheim bleiben könnte. Überall ist dank Satellitentechnik die ganze Welt im Augenblick des Geschehens dabei. Als das Zugunglück in Eschede war, ich bin eine Stunde vorher mit dem Zug gefahren, wenn ich eine Stunde später gefahren wäre, wäre es anders gelaufen. Da sah man, war 9.01 Uhr der Zug, der in Hannover abfuhr, und um 11 Uhr, also 9.38 Uhr war das Zugunglück in Eschede, wo 101 Menschen ihr Leben verloren. Und um 11 Uhr sah man im NTV, das ist der Nachrichtenkanal im Fernsehen, sah man die Bilder, also da waren sicher noch einige Ärzte und so weiter nicht da, aber man war dabei und konnte sehen und natürlich für uns als Christen, man konnte mitbeten für diese Menschen. Das heißt, die hat sich in den vergangenen Jahrhunderten etwas revolutionär verändert. War man noch im letzten Jahrhundert auf das Gespräch mit anderen angewiesen, um etwas Neues zu erfahren? Man musste beispielsweise in den Gottesdienst gehen, weil damals der Gottesdienst auch die Funktion hatte, dass der Pastor etwas verkündete über das Zeitgeschehen. Der verkündete nicht nur das Wort Gottes, sondern weil er der in der Gemeinde war, neben dem Lehrer, der am meisten irgendwie erfuhr, so hatte er auch immer 5 bis 10 Minuten, wo er sozusagen die Zeitung ersetzte, die nur wenige sich erlauben konnten. Also man musste sich damals bemühen, hinausgehen, um etwas zu erfahren. Wir merken das noch an den alten Volksliedern. Am Brunnen vor dem Tore, ja, was machte man da? Da tauschte man sich aus. Da machte man ein Schwätzchen. Wenn irgendeiner mal in einem anderen Ort war, dann hat er etwas erfahren über die Dinge dieser Welt. Heute ist das alles nicht mehr notwendig. Man kann in seinem Zimmer bleiben, man braucht nicht mehr rauszugehen, dank der modernen Medien. Vergegenwärtigen wir uns nur einmal kurz, was wir haben. 98% aller Haushalte in Deutschland haben mindestens ein Fernsehgerät. 56% aller Haushalte haben ein Zweitgerät. 33% aller Haushalte in Deutschland haben auch ein Drittgerät, damit man auch vom Bad aus den Krimi verfolgen kann. Und immerhin 26% haben sogar 4 Fernseher im Haus, wo immer das dann stehen mag. Über 80% verfügen auch über ein Videogerät und können so entscheiden, was immer sie wann sehen wollen. Laut neuesten Angaben werden 80% des Umsatzes in normalen Videotheken mit Horror- und Pornofilmen erwirtschaftet. Wir sollten da gar nicht Du-Du sagen, sondern uns überlegen als Christen, was steckt eigentlich dahinter in den Seelen unserer Mitbürger, dass sich so viele bewusst solche Dinge anschauen. Das ist eine Frage an die Seelen in unserem Lande. Dann haben wir etwas, ich habe gerade in Langensteinbacher Informationen gelesen, auch Langensteinbach ist da vertreten, das Internet. Eine Datenautobahn, die die ganze Welt vernetzt. Das ist etwas, was besonders für die Älteren, was völlig unheimlich ist, ist für die Jugend, die gehen damit um, wie wir mit dem Telefon. Sie können faktisch alles auf dieser Welt sich auf den Bildschirm holen, ausdrucken und sie haben es. Früher musste man sich, wenn man die Rede von Bill Clinton oder von Billy Graham, seine letzte Predigt oder von irgendjemand haben wollte, sich die schicken lassen, war alles ein mühseliger Prozess. Heute haben sie die Predigt von Billy Graham, wenn er um 9 Uhr redet, haben sie die schon um 8 Uhr im Internet und können sie sich am Bildschirm durchlesen oder sie drucken auf den Knopf und dann druckt die Predigt, bevor sie gehalten hat, Bill Clinton aus. Auch IDEA, der normale Leser, bekommt IDEA Spektrum am Mittwoch. Sie können am Montagabend sich am Bildschirm die ganze Spektrum-Ausgabe durchlesen. Viele Missionswerke haben leider IDEA abbestellt, weil die Missionare heute alle das Internet haben. Und dann, früher dauerte das 1-2 Wochen, bis das im letzten Dorf oder Kaff von Uganda oder sonst was ankam. Heute lesen Sie das Montagabend in jedem Busch Afrikas, Lateinamerikas oder wo auch immer am Bildschirm und die Meldungen und Berichte, die Ihnen interessant erscheinen, die drucken Sie sich einfach aus. Wir haben eine Revolution erlebt im Informationssektor, wie das vor 20 Jahren noch völlig unvorstellbar war. Und diese Revolution wird unsere ganze Welt verändern. Es ist nichts mehr geheim. Oder fast nichts mehr. Und viele Berufe wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Sagen Sie ja nicht Ihren Enkeln, er sollte Bankkaufmann werden. Das wird alles nicht mehr gebraucht. Über 20% aller Deutschen machen ihren Bankverkehr mittlerweile am Bildschirm. Das heißt, man holt sich sein Konto von der Sparkasse auf dem Bildschirm und sorgt dann dafür, dass die Schulden schnell verschwinden. Also das Bankgewerbe hat jetzt schon erklärt, dass jede zweite Stelle in den nächsten 10 Jahren abgebaut wird. Reisebüro, bloß nicht Reisebürobranche eintreten, ist alles eine tote Sache, weil man bucht, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine Fahrkarte nach Karlsruhe, ich fahre immer mit dem Zug, das kann ich am Bildschirm mir selbst die Fahrkarte ausstellen, mir sie ausdrucken und das wird dann vom Konto abgezogen. Also das an Bankschalter oder Reisebüro oder sowas, das ist alles überflüssig. Das heißt, hier gibt es künftig viele Berufe sind überflüssig oder fast überflüssig, weil man sie können sich auf den Knopfdruck die billigsten Flüge nach Hongkong oder was weiß ich eine Nummer eingeben, dann wird Ihnen das am Bildschirm präsentiert. Sie können sich den billigsten Flug aus oder gleich buchen, teilweise auch schon die Fahrkarte, die Flugkarte selbst ausstellen. Also hier ist enormes geschehen, was unsere ganze Welt massiv verändern wird. Aber die meisten beschäftigt, besonders wenn ich hier an Sie denke, nicht dieses Internet, sondern etwas ganz anderes, was für Sie in Ihrer Generation auch eine große Revolution war, nämlich das Fernsehen. Und was haben wir da nicht alles erlebt? Noch vor 15 Jahren gab es, wenn man nicht in Grenznähe wohnte, maximal 3 Programme. Erstes, zweites und drittes. Heute hat jeder, der über Satellit Fernsehen empfangen kann, 84 bis 85, je nachdem, Programme zur Auswahl. Bei Kabel ist es unterschiedlich, je nach Bundesland. Und das reicht natürlich nicht. Die Telekom hat gesagt, im nächsten Jahr, also im Jahr 2000, das haben wir ja nun in 7 Monaten, wird es mehr als 400 Fernsehprogramme geben. 400 Fernsehprogramme für jedes Alter. Es wird allein 10 Kinderkanäle geben für jeden Geschmack, aber natürlich auch für jede Perversität. Vor dieser Entwicklung wird natürlich besonders unter den Gläubigen vielfach gewarnt. Und ich möchte deshalb bewusst auch einmal auf die Gefahren eingehen, um danach die andere Seite der Medaille auch auf die positiven Möglichkeiten der Technik einzugehen. Zuerst einmal die Gefahr. Einmal die Gefahr für die Familie. eine besonders große Gefahr, weil dort, wo Fernsehen ist, und mittlerweile ist es so, dass 20% aller Kinder in Deutschland in ihrem Zimmer einen eigenen Fernseher haben. Daher kommt das dann mit den 4 Geräten in so vielen Familien. In Fernsehfamilien, also Familien mit viel Fernsehkonsum, unterhält man sich immer weniger, spielt oder unternimmt etwas miteinander. Das Deutsche Pfarrerblatt hat jüngst geklagt, dass Pastoren, wenn sie Hausbesuche machen, tatsächlich immer häufiger erleben, dass der Fernseher nicht abgeschaltet wird. Er wird etwas leiser gestellt, aber das eine Ohr gehört natürlich noch dem Fernsehprogramm. Die Folge von zu viel Fernsehkonsum in den Familien ist ganz eindeutig. Da man immer weniger miteinander redet, versteht man sich auch immer weniger. Ist ja klar, je weniger man weiß vom anderen, umso weniger versteht man ihn. Und wenn es dann Konflikte gibt, dann ist die Lösung oft gar nicht mehr möglich, weil das Verständnis füreinander fehlt. Und entsprechend kann man sagen, dass viele Scheidungen ihre Ursache darin haben, dass man zu viel Fernseh sieht. Und zu viel Fernsehkonsum führt eben dazu, dass immer weniger Kommunikation miteinander da ist, immer weniger Konfliktbewältigung. Die einzige Gemeinschaft in vielen Familien ist nur noch das gemeinsame Schweigen vor dem Schirm. Eine entnervte Mutter bekam in der Fernsehzeitschrift Hör zu auf ihre Frage, wie schaffe ich es, dass meine Familie sich öfter sieht? Die Antwort: Stellen Sie doch einfach einen Spiegel auf den Fernseher, dann sehen Sie Ihre Familie. Wie sehr Fernsehen das Familienleben beeinflusst, mag an denen deutlich werden, die für ihre Ehrlichkeit berühmt oder auch berüchtigt sind, nämlich Kinder. Besagte Hör zu ließ Kinder Briefe schreiben zum Thema, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Fernsehen in eurer Familie gemacht? Da schreibt Stefan, und jetzt gucken und denken Sie an Ihre Kinder und Enkeln, in welchem Stadium die jetzt gerade sind. Da schreibt Stefan, 10 Jahre alt, beim Fernsehen bin ich oft nur noch alleine wach. Zuerst schläft Opa ein, dann Mutti und am Schluss meistens auch Vati. Ich stelle dann mit der Fernbedienung ganz laut ein, dann werden sie alle wieder wach und sagen, wie schön noch das Programm heute Abend war. Oder Bettina, 12 Jahre alt. Wenn bei uns ein Fußballspiel im Fernsehen ist, dann ist was los. Dann schreit mein Vater so laut, dass Mutter zu den Nachbarn geht und sagen muss, es wäre ein Tor gefallen, sie möchten das doch entschuldigen. Sie hoffe, es würde jetzt kein Tor mehr fallen. Zu guter Letzt, Ulf, 9 Jahre. Als wir mal im Urlaub ein Häuschen an der See hatten, besaßen wir leider kein Fernsehen. Da sagte mein Vater, das ist ja schlimmer, als wenn man nichts zu rauchen hat. Wenn ich so an einige von Ihnen denke, die ich hier so vor mir habe, die etwas älter sind, dann frage ich mich, wie sind Sie eigentlich aufgewachsen ohne Fernseher? Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, aber irgendwie muss es ja geklappt haben, sonst säßen Sie nicht hier. Fest steht, nach Untersuchungen von Pädagogen, in vielen Fällen ist heute nicht mehr das Elternhaus oder die Schule Erzieher Nummer 1, sondern der Fernseher. Und noch schlimmer, nicht mehr Eltern betreuen in immer mehr Familien ihre Kinder, vielmehr ist das Fernsehen zum Babysitter geworden. Es werden zurzeit Programme geplant für 3-Jährige, ganz speziell für 3-Jährige. Dann gibt es Programme für 4-Jährige, für 5-Jährige, für 6-Jährige. Sodass jeder sein Programm hat, und dann wird es einen großen Druck geben für die, die nicht fernsehen. Es gibt übrigens einen wunderbaren Trick, hat meine Frau persönlich erlebt, die ist ohne Fernseher aufgewachsen und kam in ihrer Klasse, Schulklasse, war sie immer bestens informiert über das Programm. Ihre Eltern haben ihr eine Fernsehzeitschrift gekauft, und die hat sie immer genau gelesen und wusste oft mehr über das Programm Bescheid als ihre Mitschüler, ohne je Fernsehen gesehen zu haben in der damaligen Zeit. Aber es ist ja für Kinder immer wichtig, dass sie informiert sind und nicht als Trottel gelten. Und so konnte sie immer mitreden über irgendwelche Krimis, denn sie hatte das in der Fernsehzeitung, die Zusammenfassung, immer mitverfolgt. Also so kann man das Problem beispielsweise auch lösen, wenn man nicht Fernsehen sehen will. Zweitens, zweite Gefahr. Erste war für die Familie, zweite Gefahr ist für die Seele. Unser Unterbewusstsein speichert ja, Psychologen könnten jetzt hier stundenlang das alles erklären, alles, was wir aufnehmen, alle Szenen, alles, was wir erleben, hier auch Langensteinbacher Höhe und so weiter. Und das ist auch nichts Schlimmes, sondern ganz normal, wenn es denn verarbeitet wird. Hier kann man das wunderbar verarbeiten, die Programme sind kurz und danach kann man bei einer Tasse Kaffee alles bedenken. Beim Fernsehen ist das nicht möglich durch die furchtbar schnelle Bildfolge. Und das komprimierte Geschehen ist es völlig undenkbar, das alles zu verarbeiten. Überlegen Sie einfach einmal, was bei Ihnen hängen bleibt, wenn Sie einen Film gesehen haben. Also überlegen Sie sich, was für einen Film habe ich letzten Sonntag gesehen? Was weiß ich noch davon? Es ist alles untersucht, hängen bleiben Gewaltszenen, Darstellungen okkulter und sexueller Art. Die Folge: Albträume, Schlaflosigkeit, seelische Störung. Es gibt in Deutschland bereits mehrere Kliniken für Fernsehgeschädigte. Doch das Bedenklichste sind natürlich die Inhalte. Bis zu seinem 14. Lebensjahr hat ein junger Mensch, wenn er auch nur durchschnittlich viel sieht, der Durchschnitt bei 14- bis 16-Jährigen liegt bei 162 Minuten am Tag. Das ist ja alles untersucht. Hat also ein Jugendlicher, wenn er seine Konfirmation hat, 11.000 Gewalttaten gesehen. Bei normalen Fernsehkonsum 11.000 Gewalttaten bis zu seinem 14. Lebensjahr. Und fragen Sie sich dann einmal, was bedeutet das für die Seele, das Bewusstsein, die Lebenseinstellung eines jungen Menschen? Muss ich einfach mal 14 Jahre, 11.000 Gewalttaten. Im Durchschnitt werden jeden Tag im deutschen Fernsehprogramm 50 Morde gezeigt. Nun sagt diese Zahl nicht viel, denn die sieht man ja nicht hintereinander. Ist auch gar nicht das Problem, sind die Morde, sondern dass schon in den Nachrichtensendungen eine solche Fülle von Gewaltaktionen gezeigt werden. Katastrophen, furchtbare Verbrechen. Die Tagesschau hat im Januar von den 31 Tagen, an 21 Tagen begonnen, ihre Nachrichtensendung, mit Katastrophen, mit Gewaltkonflikten. Das führt natürlich auch zu unglaublichen Ängsten, weil man sieht nicht, Hongkong ist ja nur ein paar Kilometer entfernt, sondern man denkt, das ist jetzt alles in der Nähe. Eine ganze Bevölkerung wird entweder durch diese Filme immunisiert, dass sie gar nichts mehr aufnehmen kann, oder ihr wird Angst eingejagt. Nach einer Untersuchung der Bundesstelle für jugendgefährdende Medien, eine Stelle, die zum Jugendministerium in Bonn gehört, ereignet sich im Durchschnitt in unseren Fernsehprogrammen alle 8 Minuten eine Gewaltszene, alle Filme zusammengenommen. Völlig gewaltfrei, so stellte die Bundesanstalt fest, sind nur noch die Programmtafeln, die Werbung, das Wort zum Sonntag und der Wetterbericht. Und die Folgen: der Augsburger Pädagogik Professor Werner Logauer hat einmal die Vernehmungsprotokolle von Amts- und Landgerichten eingesehen. Was steht da eigentlich drin? Und er stellte fest, mindestens jedes 10. Gewaltverbrechen, das Jugendlichen angelastet wird, geht auf das Konto der Medien. Kinder und Jugendliche ahmen vieles nach, was ihnen an Grausamkeiten in Videos und Kinofilmen, Zeitschriften und Comics vorgeführt wird. Die verschiedenen Medien liefern den Heranwachsenden Impulse, Motive und Modelle. Lesen Sie mal in Ihrer Tageszeitung die Gerichtsreportagen. Steht ja in jeder Zeitung mindestens einmal die Woche eine Geschichte über irgendeinen Prozess in ihrer Nähe. Und immer häufiger werden sie finden, dass der Täter sagt, ich habe das im Fernsehen gesehen und wollte einfach mal sehen, ob das auch so schnell geht, die Oma umzubringen. Das Fazit: Das Fernsehen ist der mit Abstand größte Gewalterzeuger überhaupt. Es gibt keine Institution, deren Wirken zu so viel Gewalt führt wie Fernsehen. Der Ratschlag von diesem Pädagogikprofessor: Die Eltern müssen endlich zur Kenntnis nehmen, was sie ihren Kindern mit einer unkontrollierten Medienflut antun. Tatsache ist, 80% aller Eltern wissen nicht über das Bescheid, was ihre Kinder sehen. Sie kennen die Programme gar nicht. Doch es gibt Hoffnungsschimmer in diesem ganzen Wust. Laut letzten Umfragen meinen 76% der Fernsehzuschauer, es werde zu viel Gewalt gezeigt. Und was das Tolle ist, immer mehr wehren sich gegen die Anhäufung von Gewalt und Sex in den Medien. Eine einzige Bundestagsabgeordnete von immerhin 669 hat es nicht bewenden lassen mit Protesten, sondern hat eine tolle Aktion gestartet. Und diese Aktion nennt sich Rote Karte fürs TV, also TV für Fernsehen. Ich habe für jeden das hier mal mitgebracht. Das sind zwei Karten, die kann man ausschneiden. Da brauchen Sie nur noch die Anschrift eintragen. Und die Anschriften von allen Fernsehsendern sind hier drauf. Und dann ist hier schon eingetragen an die Verantwortlichen im Medienbereich: Sehr geehrter Herr Intendant, ich habe mich über das von Ihnen zu verantwortende Programm geärgert, das dann und dann ausgestrahlt wurde, weil entweder zu viel Gewalt, zu viel Pornografie. Das anstreichen. Und das ist das, was heute als einziges wirkt. Nicht der Protest alleine, sondern die Angabe: Die Produkte, für die im Umfeld der Sendung geworben wird, werde ich künftig nicht mehr kaufen. Also wenn in einem Gewaltfilm, möglichst noch im Nachmittagsprogramm, McDonald's oder Coca-Cola oder VW werben, dann, wenn sie dann eintragen, dann werde ich eben künftig Opel fahren oder was weiß ich. Das zieht. Über 600.000 dieser Karten sind bereits versandt worden an die Intendantin und es haben schon insgesamt über 50 Firmen aufgrund dieser Aktion gesagt, wir werben nicht mehr in Pornofilmen oder in Gewaltfilmen. Ein toller Erfolg, Borussia muss weitergehen. Ja, Sie kriegen das alles. Da steht drauf, wo Sie kriegen. Das kostet nur 2 Pfennig und Sie haben 2 Karten. Deshalb, wenn Sie schon Fernsehen sehen, dann immer reagieren. Wir veröffentlichen in IDEA einmal im Monat die Telefonnummern von jedem Fernsehsender. Jeder Fernsehsender hat ein Zuschauertelefon. Und dieses Zuschauertelefon, da sitzen beim ZDF 20 Leute 24-Stunden-Rhythmus und wollen von Ihnen nicht Ihren Namen und ob Sie Mitglied der Krankenkasse sind oder sowas, sondern nur hören, was denken Sie über die und die Sendung. Und wenn viele sagen, diese Sendung war schlecht, weil sie gegen dies und jenes Gebot oder was weiß ich verstoßen hat, dann können Sie damit rechnen, dass die Sendung abgesetzt wird. Ich könnte Ihnen viele Belege dafür liefern, wie das Zuschauertelefon dafür gesorgt hat, dass Sendungen geblieben sind oder abgestellt worden sind. Und das Problem von uns Christen ist, und das sage ich mal jetzt ganz hart, dass wir viel kritisieren, aber was die Taten anbetrifft, vor Faulheit nicht zu überbieten sind. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wir haben, war vor 2-3 Jahren, war ein Tiergottesdienst angekündigt im ZDF. Und das, jeder Pastor kann da meinetwegen mit seiner Kuh in der Kirche stehen, das ist mir egal. Interessanterweise Flöhe und Ratten lässt man, da hört die Tierliebe auf, aber so eine schöne Kuh, solange hinten nichts rauskommt, stört ja nicht den Gottesdienst. So. Also dieser Gottesdienst mit Kühen und Pferden und Eseln und ein paar Hunden und Hühnern wurde übertragen. Das war nicht das Problem. Das Problem war, dass eine ganz massive Irrlehre in diesem Gottesdienst verkündet wurde, und das wurde auch schon vorher angekündigt. Wir werden ein Schuldbekenntnis sprechen in diesem Gottesdienst. Und dieses Schuldbekenntnis lautete, dass sich die Menschheit gegenüber den geringsten Brüdern, also ein Wort Jesu, damit waren dann die schönen Hunde und Katzen gemeint, natürlich nicht die Flöhe, aber immerhin, so viel Differenzierung ist ja auch schwierig. Also die geringsten Brüder seien die Tiere, und da hätte sich die Menschheit dran versündigt. Also hier wurde eine blanke Häresie verbreitet im Fernsehen. Wir wussten das alles vorher, weil das Fernsehen das auch alles großartig angekündigt hat. Und wir haben alle unsere Leser, immerhin 100.000 Leser, haben wir gesagt, ruft an beim ZDF nach dem Gottesdienst und sagt, dass das schrecklich war. So. Montagmittag rief ich an beim ZDF, Sonntagmorgen war die Gottesdienstübertragung, in freudiger Hoffnung, dass nun viele unserer Leser, alles Christen, nun angerufen haben. Ich sage, wie war denn das Ergebnis? Ja, sensationelles Echo, 12.000 Anrufe für den Tiergottesdienst und 11 dagegen. 12.000 gegen 11. Seitdem, wenn ich von irgendeinem Christen höre, das Programm ist schlecht, dann sage ich, ich will nicht hören, was für ein Programm ist. Ich will nur eins wissen, haben Sie angerufen? Und wenn es, nein, die 23 Pfennig waren mir zu teuer, dann sage ich, gut, dann will ich auch nichts mehr von Ihnen hören über das Programm. Wer sich beschwert über ein Programm, soll es mitteilen. Die Linken und die Atheisten und was weiß ich alles machen das ganz massiv. Peter Hahn hat das erlebt, nachdem er seine erste Sendung hatte vor 2,5 Wochen im ZDF, also Bonn direkt, seine neue Stelle, haben Hunderte angerufen und sich beschwert über ihn, weil er ja nun Christ ist und klerikal ist und so weiter. Ganz fiese Anrufe. Und es war nur ein Anruf, der ihn gut fand. Sehen Sie, so wird hier gearbeitet, und deshalb nutzen Sie das, schneiden sich aus Idea Spektrum, wie gesagt, einmal im Monat schneiden sich diese kleine Spalte mit den Telefonnummern. Das ist die Nummer, wo Sie direkt bei den Leuten landen, die nur Ihre Meinung hören wollen. Ja? Und hier sind Anschriften und so weiter. Sie brauchen jetzt nicht aufspringen, es ist für jeden eins da, und nachbestellen, wo man das kann, steht alles drauf. 2 Pfennig, alles kein Problem. Also, es geht mir hier gar nicht darum, das Fernsehen zu verteufeln und zu sagen, Fernsehen raus aus dem Fenster schmeißen, sondern wenn einer guckt, dann auch bitte reagieren. Wie sehr, um das als letztes zu sagen, zum Punkt Gefahr für die Seele, wie sehr Fernsehen und Radio unsere Seelen im Griff haben, zeigt, dass viele ohne sie überhaupt nicht mehr auskommen. Bei einer Umfrage von Allensbach kreuzte auf die Frage, warum sehen Sie eigentlich so viel fern, auf einem Bogen mit möglichen Antworten, die überwiegende Zahl der Befragten an, weil ich die Stille nicht aushalte. Sie müssen sich mal vorstellen, Fernsehen wird gesehen, weil man die Stille nicht aushält. Und warum hält man die Stille nicht aus? Weil in der Stille die eigentlichen Probleme des Lebens deutlich werden. Und man hat Angst, sie zu bewältigen. Das ist eine ganz wichtige Sache, sage ich immer vor Predigern und Pfarrern. Denkt bei euren Predigten, denkt in Bibelstunden, in Frauenkreisen daran, das ist ein unglaubliches Problem. Mediensucht, Medienkonsum in Übermaß, weil man seine eigenen Lebensprobleme verdrängt. Dritte Gefahr. Jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass das Fernsehen schon aus Zeit- und technischen Gründen eine Scheinwelt produziert. Geht nicht anders. Wenn man die 24 Stunden Ihres Lebens aufzeichnen würde, wenn man sich diese 24 Stunden ansehen würde, wenn Leute einschlafen, weil wahrscheinlich nicht alle Minute irgendwas furchtbar Aufregendes passiert. Das heißt, man muss aus Ihrem Leben in 45 Minuten, das ist die meistgenommene Länge, alles komprimieren, was an Schreck passiert ist, Krieg, Heirat, wenn es denn schrecklich war, und möglichst noch den Tod. Das heißt zum Beispiel bei Familienserien, in diesen 45 Minuten oder 30 Minuten muss Problemfall über Problemfall geschildert werden, um die Zuschauer am Schirm zu halten. Das heißt, eine normale Familie muss bei einem Familienfilm das Gefühl haben, wir sind ganz unnormal. Denn in diesem Fernsehen gibt es nur problemüberladene Familien. Entweder ist ein Teil homosexuell, drogensüchtig, geschieden, kriminell, am besten alles zusammen. Auf der anderen Seite erleben sie eine Scheinwelt. Zum Beispiel bei Ärzteserien werden Krankenhäuser in einer Weise dargestellt, wenn das Wirklichkeit wäre, müssten die Leute vor den Operationsstühlen Schlange stehen. Ja, da ist also entweder wird es verzerrt negativ dargestellt oder positiv überhöht. Das Fazit: Je mehr ein Mensch fern sieht, umso unrealistischer wird auf Dauer seine Weltsicht. Nicht mehr die Realität bestimmt das, was für wahr gehalten wird, sondern die Massenmedien sind es. In der New York Times, einer großen amerikanischen Tageszeitung, erschien einmal folgende Karikatur. Vater und Sohn sitzen auf einer Parkbank. Vor ihnen eine große Eiche. Und da sagt der Sohn zu seinem Vater: Papa, wenn diese Eiche umfällt und das kommt nicht im Fernsehen, ist sie dann auch wirklich umgefallen? Sehen Sie, das Fernsehen bestimmt die Realität, nicht die Realität die Realität. Sie mögen denken, ach, das ist ja alles übertrieben. Jetzt sage ich Ihnen mal zwei Beispiele, die nicht vom Fernsehen sind, sondern sogar von den Tageszeitungen. Ich habe in Hamburg studiert und am 1. April lassen sich manche Zeitungen immer irgendeinen Gag einfallen. Ist schon in den 70er Jahren gewesen, und das Hamburger Abendblatt, das erscheint nicht abends, sondern morgens, aber nun gut, hatte sich einen Gag einfallen lassen, und zwar: Ein weißer Wal sei im Hamburger Hafenbecken gelandet. Das ist völlig irre, ist gar nicht möglich. Das Wasser ist so dreckig, dass es eine todsichere Selbstmordmethode, da reinzuspringen und was zu trinken. Also weißer Wal. Aber das reichte natürlich nicht. Dieser weiße Wal wurde eingefangen und wurde transportiert in die Alsterschwimmhalle, eines der größten Hallenbäder Hamburgs. Und bei dem Transport gab es ein paar Schrammen. Blutverlust beim Wal, und nun wurden alle Hamburger mit Blutgruppe A aufgerufen, doch nun zur Alster-Schwimmhalle zu kommen. Am Abend sah man denn in der aktuellen Schaubude, das ist da das Nordschau-Magazin, wie wirklich Hunderte von Hamburgern vor der Alster, einige die Ärmel aufgekrempelt, die konnten gar nicht schnell genug ihr Blut loswerden für den Wal. Sehen Sie, der Verstand schaltet aus. Jeder Hamburger weiß, das ist nicht möglich. Aber es stand in der Zeitung. Ein Jahr später, man möchte denken, die Welt ist völlig irre, machte das Hamburger Abendblatt eine ganz ähnliche Geschichte. Diesmal nicht in Wal, sondern 18 Delfine haben sie gefangen im Hamburger Abendblatt. Auch wieder in der Alsterschwimmhalle. Diesmal kein Blutverlust, aber die brauchen ja Salz. Ist ja Salzwasser. Also Aufruf an die Hamburger: Bringt Salz zum Alsterschwimmhalle. Und abends sah man dann wieder in der aktuellen Schaubude, wie die mit Tütchen und Päckchen und alles da stand. Sehen Sie, der Verstand wird ausgeschaltet. Und die Hamburger sind nicht blöder als die Langensteinbacher. Nur dieses Areal ausgenommen, das ist ja klar. In Siegen, ja, frommes Siegerland, wo ich wohne, macht die Siegener Zeitung Folgendes am 1. April: Die drei Star-Tenöre Pavarotti und wie die ganzen heißen, würden ein kostenloses Konzert geben in Siegen, und zwar auf der größten Baustelle der Stadt. War eine riesen Autobahnkreuzung, wurde da gebaut mitten in der Stadt, und da sollten die nun ausgerechnet singen, von Kränen runter singen, also alles völlig irre. Über 3000 Siegener, alles fromme Leute, kamen, um dieses kostenlose Konzert dann zu erleben, das natürlich nicht stattfand. Sehen Sie, ich könnte Ihnen stundenlang Beispiel über Beispiel erzählen, wie auch in Lexika Erfindungen reingekommen sind, einfach weil die Leute das Schwarz auf Weiß Stehende, und dann noch, das Fernsehen ist noch viel schlimmer mit Bild, für wahr halten und das Denken ist völlig ausgeschaltet. Und da sind wir bei viertens bei der letzten Gefahr der Manipulation. Über Medien zu verfügen bedeutet in unglaublicher Weise manipulieren zu können. Glauben Sie nicht, dass der Bundestag oder künftig der Reichstag über die Politik entscheidet. Das ist fast Aberglaube. Sondern die Medien entscheiden, wer was macht und welche Minister stürzen und welche nicht. Und die Wahlen werden entschieden, nicht von den besten Argumenten, sondern wie sich einer am besten in den Medien präsentieren kann. Das ist unsere Wirklichkeit. Die Medien sind nicht die vierte Macht, sondern sind die erste Macht. Und die Bild-Zeitung und Spiegel und Fokus und Zeit entscheiden in Deutschland, welche Stimmung da ist und welche nicht. Ich möchte, damit Sie nicht denken, das ist übertrieben, es an einem Beispiel deutlich machen. Vor 5 Jahren hatte sich die gesamte CDU-CSU, alle Gremien, Vorstand, Bundestagsfraktion und so weiter, für einen Bundespräsidentenkandidaten entschieden, namens Steffen Heidmann. Ein ganz entschiedener Christ, wunderbarer Mann, ich kannte ihn schon aus DDR-Zeiten, immer dagegen, gegen den Kommunismus und so weiter, mutiger, klarer Mann. Aber er hatte einen entsetzlichen Fehler, er war Christ und konservativ. Das geht natürlich in unserem Land nicht. Und so hat man mit den fiesesten Methoden diesen Mann kaputt gemacht. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich, wie man das gemacht hat. Dieser Mann ist Waisenkind und ist in allergrößter Armut aufgewachsen. Und damals gab es in der DDR nicht die Möglichkeit, seine Zähne korrigieren zu lassen. Ja, das war eben nicht möglich, nicht so wie heute. So, jetzt hat man diesen Mann, um ihn fertig zu machen, einfach als unmöglich darzustellen, hat die Süddeutsche Zeitung, Deutschlands auflagenstärkstes bürgerliches Abonnementblatt, das jetzt auch kürzlich Peter Hane völlig verrissen hat, machte, die haben ein Magazin, das jeden Freitag beiliegt, im DIN A4 Format, und als Titelblatt auf diesem Magazin zeigte man diesen Minister so. Also so sieht ein KZ-Schlechter aus, ja? So würde man den darstellen, den Kommandanten von Auschwitz. Brutalst. Man hat da seine Zähne, alles das Gesicht vergrößert. Der Mann sieht tatsächlich so aus. Sitzt auch im Idea-Trägerverein, ein unglaublich sympathischer Mann. Sehen Sie, das sind die Unterschiede. Und nach dieser Darstellung war es vorbei. Da ist er zurückgetreten, weil er sich sagt, dagegen komme ich nicht an. Gegen eine solche unvorstellbare Manipulation. Ist ja klar, kein Deutscher möchte sich repräsentiert fühlen von einem solchen Menschen. Der sieht ja aus, als ob er meine Schwiegermutter umgebracht hat. Und tatsächlich sieht er so aus, ein ganz sympathischer Mann. Sehen Sie, das ist die Macht der Medien. Die Süddeutsche Zeitung hat einen einstimmig von links und rechts in der CDU und CSU Nominierten. Die sind alle umgefallen. Weil die Medien, bestimmte Medien, diesen Mann nicht wollten, weil er eben konservativ und Christ ist. Der Zukunftsforscher, der Wiener Zukunftsforscher Professor Johannes Millendorfer erklärte einmal zu der Macht der Medien, das Fernsehen ist gefährlicher als die Atombombe. Warum? Weil es transportiert auf vielfältige Weise Falsches, Verwirrendes und Unrealistisches. Das Gefährliche dabei ist nicht so sehr die Lüge, wie die Tatsache, dass das Fernsehen das Denken des Zuschauers bei der schnellen Bildfolge außer Kraft setzt. Nun möchte ich Ihnen keine Angst machen, denn noch ist in unserer Republik es nicht Pflicht, Fernsehen zu sehen. Das ist doch was Wunderbares. Wir müssen Steuern zahlen, wir müssen sterben, aber wir müssen nicht Fernsehen sehen. Das hat noch keine Regierung verlangt und das ist wunderbar. Das heißt für uns, wir können Askese üben, wir können auswählen. Niemand ist verpflichtet, in unserem Land schlechte Filme zu sehen. Man kann die guten sehen. Und wer in seinem geistlichen Leben feststellt, dass er nicht auskommt ohne Fernsehen, der muss eben darauf verzichten. Es gibt jetzt, wir haben ja noch fast 4 Wochen Fastenzeit. Ich faste, indem ich auf Schokolade verzichte, sonst esse ich immer 3 Tafeln am Tag. Jetzt esse ich schon 2,5 Wochen keine, habe schon 5 Pfund verloren. Also es sind positive Folgen. Weil Fernsehen ist nicht mein Problem, sondern die Süßigkeiten, so hat jeder seinen anderen Tick. Also, wenn Sie dieses Problem haben, machen Sie einfach mal aus. Mein Sohn macht das jetzt und sagt, er hat noch nie so viel in Büchern gelesen. Also, Sie machen tolle Erfahrungen und glauben Sie nicht, Sie wären allein. Es gibt in Deutschland 1,5 Millionen Bürger, wir haben neulich eine Geschichte gebracht über diese Leute, die kein Fernsehen sehen, die bewusst sagen wir nicht. Und über diese Leute wurde eine Doktorarbeit geschrieben und diese Doktorarbeit hatte zum Ergebnis, die Nicht-Fernseher sind die intelligentesten, gehören zur Führungsschicht, zur Elite unseres Landes, sind nicht die dümmsten, sondern die mit der, soweit man das feststellen kann, größten Bildung. Also sie gehören als Nicht-Fernseher nicht zu den uninformierten, sondern zu den informierten. So, die Zeit läuft mir weg, deshalb noch zur anderen Seite der Medaille, nämlich den positiven Möglichkeiten des Fernsehens, denn die gibt es auch. Es gibt auch gute Filme und es gibt, und jetzt sind wir bei den geistlichen Dingen, auch tolle Möglichkeiten mit dieser Technik das Evangelium zu verbreiten. Zunächst aber noch eine ganz säkulare Geschichte. Und zwar, denken Sie einfach mal 10 Jahre zurück. Was war da? Vor 10 Jahren, eine winzige Zeit in unserem Leben, wurde ein Bürger, wenn er von Ost nach West-Berlin ging, erschossen. Wie ein Karnickel. Noch vor 10 Jahren. Heute weiß man nicht mal, wo die Mauer durch Berlin gegangen ist. Der Senat hat von Berlin hat eine Kommission eingesetzt, die prüfen soll, wo ging eigentlich die Mauer lang. Müssen Sie sich mal vorstellen, die Mauer, an der Hunderte erschossen wurden. Jetzt weiß man 10 Jahre später nicht mehr, wo sie genau in der Innenstadt eigentlich einmal lang gegangen ist. Wie ist das gekommen, dass die Mauer gefallen ist? Ich möchte jetzt mal nicht an die Gebete denken, es haben ja auch viele gebetet, sondern bei meinem Punkt Medien bleiben. Was ist eigentlich passiert vor 10 Jahren? Sie erinnern sich, im September 1989 sind Tausende geflohen in die Botschaften Prag, Warschau, Budapest. Sie haben sie besetzt. In Prag waren 4000 in unserer kleinen Botschaft. Sie erinnern sich vielleicht, die hingen an dem Geländer. Das ging durch die ganze Welt per Fernsehen. Und dadurch wurde ein unglaublicher Druck ausgeübt auf die Ostberliner Regierung. Sie musste faktisch sich irgendetwas einfallen lassen, weil alle Welt sagte, das ist doch unglaublich, denen laufen die Leute weg. Und dann kam der 9. November, 19.21 Uhr, wurde live eine Pressekonferenz übertragen. Und bei dieser Pressekonferenz fragte ein italienischer Reporter, als Günter Schabowski, der Pressesprecher der DDR-Regierung, sagte, wir gewähren Reisefreiheit. Und dann fragte der Reporter, ab wann? Und Herr Schabowski hatte das nicht verstanden, war ein Hörfehler, und sagte etwas Revolutionäres, ohne zu wissen, was er sagt. Er hatte es ganz anders verstanden, ab sofort. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Aber da es eine Live, da gibt es schon Bücher über diese Fernsehsendung, da es eine Live-Schaltung war des Fernsehens, haben es Millionen DDR-Bürger gehört. Und 4 Millionen von den 16 Millionen DDR-Bürgern setzten sich in dieser Nacht in ihren Trabi, Wartburg oder zu Fuß oder aufs Fahrrad Richtung Grenze. Es hätte das größte Blutbad seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben, wenn man da geschossen hätte. Das konnte sich zu dem Zeitpunkt auch die SED nicht mehr erlauben. Und so machte man die Grenzen auf. Wenn das nicht live über Fernsehen übertragen worden wäre, dann hätte man noch schnell anrufen können bei den Journalisten und sagen, oh, das ist ein Hörfehler gewesen, natürlich nicht ab sofort und nur mit Visum und erst in 8 Wochen. Aber es war live. So ist der Fall der Mauer auch ein entscheidendes Verdienst der Medien. Wissen Sie, das ist das Tolle. Medien sind grenzüberschreitend. Und Diktaturen können sich auf Dauer nur halten, wenn sie ihre eigenen Bürger abschotten können von anderen Informationen. Das geht alles nicht mehr. Ein weiterer Punkt. Positive Medaille. Wir vergessen sehr häufig in unserem schönen Land oder Mitteleuropa oder über Europa überhaupt, dass wir, was die Meinungsfreiheit anbetrifft, in einer Inselsituation sind. Wissen Sie, dass nur in 53 von 158 Staaten auf dieser Welt, also in einem Drittel aller Staaten, gibt es nur Meinungsfreiheit. Das heißt, in zwei Drittel aller Staaten dieser Welt können Sie nicht sagen, was Sie denken, weil es Diktaturen sind. Islamische, hinduistische oder kommunistische. Ich sagte es gestern schon, jeder fünfte Mensch auf dieser Welt lebt in der Volksrepublik China, wo es keine Presse und keine Meinungsfreiheit gibt. In islamischen Staaten völlig undenkbar, dass Christen sich so äußern könnten wie hier. Wie erreichen wir diese Staaten? Früher hat man in die Sowjetunion Luftballons geschickt mit Bibeln dran. Kann man alles machen, reicht aber kaum. Man erreicht sie über das Satellitenfernsehen oder über einen Satellitenrundfunk oder vorher schon über Kurzwelle. Es gehört zu den eindrucksvollsten Erlebnissen in meinem Leben, als ich 1977 mal in Leningrad war. Ich hatte mir von Licht im Osten die Anschrift einer Baptistengemeinde geben lassen und auf abenteuerliche Umstände kam ich auch in diese Gemeinde. Und ich stand vor der Tür und sagte, ja, ich komme aus Wetzlar. Bis dahin wusste ich noch gar nicht, dass Wetzlar, also wo der Sitz von IDEA ist, eine so große Bedeutung hatte. Die hörten nur Wetzlar. Und dann sagt sie, ja, da müssen Sie ein Grußwort sprechen. Und ich sprach ein Grußwort, das dann übersetzt wurde. Und am Schluss des Gottesdienstes ging ich raus durch den Gang in der Gemeinde. Und plötzlich kam ein alter Mann auf mich zu mit einer Gruppe von anderen. Und dieser alte Mann weinte ganz furchtbar. Ich war völlig verwirrt und dachte, habe ich was Falsches übersetzt oder irgendwas schiefgegangen. War gar nicht. Er ging auf mich zu und hatte ein Packen Papier in der Hand. Und er sagte, viele sprechen ja in Russland Deutsch, schauen Sie sich mal an, was ich hier habe. Und ich schlug auf 1. Mose 1. Dann drehte er den Papierpacken um. Was war auf der letzten Seite? Offenbarung 22. Und das Besondere, eine handgeschriebene Bibel. Wie ist das passiert? Nach der Revolution, ich habe es gestern schon gesagt, wurde alle Bibeln, alle geistliche Literatur den Menschen dort abgenommen, den Christen. Wie haben sie überlebt? Auf zweierlei Weise. Am Anfang durch das auswendig Gelernte. Zum ersten Mal begriffen, wie wichtig es ist, Worte der Schrift auswendig zu können. Das geht nicht lange gut. Sie können nicht 20 Jahre lang immer über die Bergpredigt und das Vaterunser predigen. Das wird dann einseitig. Und dann kann man es geradezu als Fügung Gottes ansehen, dass Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, also als es geradezu kippen drohte, dass Einseitigkeiten entstehen, die Radiomission entstanden ist. Und eine der ersten Aufgaben der Radiomission war, in diese Länder hinter den eisernen Vorhang über Kurzwelle nichts weiter zu tun, als die Bibel ganz langsam vorzulesen. Warum? Damit die Menschen in den Weiten Russlands, der Sowjetunion, Chinas und islamischer Staaten sich ganz langsam die Bibel mitschreiben konnten. Die Gemeinde Jesu hat also überlebt durch ein Massenmedium. Wenn das nicht passiert wäre, in den immerhin über 70 Jahren eisernem Vorhang, dass über ein Medium die Bibel ganz langsam vorgelesen, verbreitet wurde auf diese Weise. Wer weiß, was aus der Gemeinde Jesu hinter dem eisernen Vorhang geworden wäre. Und weil das aus Wetzlar auch geschehen ist, durch den Evangeliumsrundfunk, war Stichwort Wetzlar geradezu ein Türöffner. So sehen Sie also die zwei Seiten der Medienmedaille. Auf der einen Seite haben Sie Schreckliches, was über diese Technik verbreitet wird, die vier Gefahren. Auf der anderen Seite haben Sie die positiven Möglichkeiten, Wir können weltweit positiv informieren und wir können weltweit das Evangelium durch den Äther jagen, überall dorthin, wo es sonst nicht zu hören wäre. Gott nutzt die Medien und denken Sie immer dran, ohne ein bestimmtes Medium, nämlich die Bibel, wären auch wir Christen nicht. Bibel bedeutet auf Deutsch nichts weiter als Buch. Und ohne dass die Worte und Taten Jesu aufgezeichnet worden wäre, wären wir hier alle Heiden. Denn mündliche Überlieferung kann sich nicht so lange halten. Aber dadurch, dass es aufgeschrieben wurde, dass es ein Buch wurde, dass es vom Heiligen Geist inspiriert worden ist, konnte in der ganzen Welt das Evangelium weitergegeben werden. Das Christentum können Sie von daher auch geradezu als eine Medienreligion bezeichnen, weil durch ein Medium dieser Glaube weltweit bekannt wurde. Und Gott wirkt auch heute durch dieses Medium. Ich möchte schließen, ich könnte Ihnen noch viel erzählen, aber die Zeit rennt weg, mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt hat, weil ich lange Zeit in Berlin gewohnt habe und Berlin ist ja jetzt unsere Hauptstadt und Berlin ist eine hochinteressante Stadt. Es ist die atheistische Stadt in Europa. Aber Gott wirkt in dieser atheistischen Stadt genauso wie in Langensteinbach. Und ich möchte Ihnen einfach mal ein Beispiel erzählen, wie Gott durch ein Medium, das Sie vielleicht nicht vermuten, Menschen, die von ihm nie etwas wussten, bewegt. Es war vor 8 Jahren, dass eine Frau, die sich selbst als Atheistin, als Feministin bezeichnet, ihr Kind abtrieb. Sie hatte nur einen Freund und der Freund wollte nichts von diesem Kind wissen. Sie las die Tageszeitung, die ich gestern auch schon erwähnt habe, also dieses linke, feministische, atheistische, völlig gottlose Blatt. Ich lese es auch jeden Tag, einfach um mich da zu informieren und dann auch eine Idee darüber zu berichten. Sonst könnte ich Ihnen diese Geschichte auch nicht erzählen, die sich tatsächlich ereignet hat. Diese Frau machte also das, was in der Tageszeitung propagiert wird: Wenn du dein Kind nicht willst, dann treibe es ab. Mit dieser Frau, die noch nie in einer Kirche war, noch nie in der Bibel gelesen hat, wie sie selbst sagte, passierte nach der Abtreibung etwas Merkwürdiges. Erstmal hörte sie auf, Tagebuch zu schreiben. Dann trennte sie sich von ihrem Frau, ging wechselnde Beziehungen ein. Ihr Leben veränderte sich zum Schlechten. Und was ganz schlimm war, sie konnte keine Babys mehr sehen. Jedes Mal, wenn sie irgendwo einen Kinderwagen sah, ging sie auf die andere Straßenseite. Weil sie immer daran denken musste, das könnte ja mein Kind sein. Wissen Sie, was im Römerbrief steht, wird hier deutlich. Auch die, die nicht direkt von Gott wissen, wird es im Gewissen offenbar, was gut und böse ist. Diese Frau bekam einen merkwürdigen Tick. Nicht nur, dass sie keine Kinder mehr sehen konnte, sondern sie musste sich überall Kinderbücher kaufen. Es wurde ganz extrem, sie rannte von Buchhandlung zu Buchhandlung und fragte überall nach Kinderbüchern. Sie kaufte sich derart viele Kinderbücher, dass sie sich darüber verschuldete. Und eines Tages fand sie in einem Antiquariat ein Buch von einer Siegener Lehrerin, die leider schon heimgegangen ist, Helma Tilscher-Noll, Wenn Mütter töten, stirbt die Welt. Und es war etwas ganz Merkwürdiges, es ist ja ein merkwürdiger Titel, nicht? Und sie wusste auch gar nicht, dass es um Abtreibung geht und sie wusste nur, es hat was mit Kindern zu tun, also muss ich dieses Buch haben. Und sie steht in diesem Antiquariat und schlägt dieses Buch auf. Und an der Stelle, wo sie es aufgeschlagen hat, fand sie folgende Worte. Es waren die ersten Bibelworte, die sie in ihrem Leben gelesen hatte. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Psalm 139, Vers 16. Und diese Frau, die noch niemals ein Wort aus der Bibel gelesen hat, wusste plötzlich, das ist genau meine Situation. Sie empfand es wie eine Erlösung, das festzustellen, das bin ich ja. Ich, Mutter, die ein Kind getötet hat. Sie ging zu ihrem Freund, sie las ihm diesen Vers vor, und dieser Freund, von dem sie sich ja eigentlich längst getrennt hatte, sah es ganz genauso. Das ist es, das ist unsere Situation. Sie wurden nicht Christen durch die Lektüre, aber sie wussten, wir haben eine Schuld auf uns geladen und jetzt passiert etwas, und das macht diese Geschichte völlig ungewöhnlich. Sie sagten, wir haben eine Schuld auf uns geladen und wir wollen diese Schuld vor allen Menschen bekennen. Und wir werden eine Anzeige veröffentlichen in dieser Tageszeitung, wo wir bekennen, wir sind schuldig geworden. Sie waren keine Christen. Und sie gingen zur Tageszeitung, zur Anzeigenabteilung. Und sie sagten, wir wollen eine Anzeige aufgeben, dass wir bedauern, unser Kind abgetrieben zu haben. Vor 7 Jahren. Die Tageszeitungsanzeigenabteilung wurde verrückt. Das geht nicht. Da brennt uns das Haus ab, wenn wir sowas veröffentlichen. Wir schreiben doch jeden Tag dafür. Sie ließen sich mit dem Chefredakteur verbinden. Die Taz hat 3 Chefredakteure. Und trugen ihr Anliegen vor, sagten, wir sind langjährige Leser, Abonnenten, pipapo, wir möchten das. 4 Wochen debattierte die Tageszeitung, ob sie diese bezahlte Anzeige abdrucken konnten. Und dann schließlich haben sie sich entschlossen, die Anzeige abzudrucken. Und dann stand Folgendes in diesem linken Blatt. Wir haben es in Idea veröffentlicht. Vor 7 Jahren, am 22. April, ist unsere Tochter Vivian Zoe durch eine Abtreibung ums Leben gekommen. Sie wäre heute 6 Jahre alt. Entschuldigen Sie, ich bin da immer noch sehr bewegt, weil ich mit dieser Frau selbst gesprochen habe. Wir meinten damals, ihr in unserem Leben keinen Raum geben zu können. Nichts von dem, was wir heute hierüber denken und empfinden, kann ihren Tod ungeschehen machen. Und über dieser großen Anzeige stand, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Psalm 139, Vers 16. In der über 20-jährigen Geschichte dieses atheistischen Blattes war es vermutlich das erste Mal, dass ein Bibelvers dort stand. Und diese Anzeige löste in diesem Blatt eine Revolution aus. Noch nie, so schrieb die Zeitung selbst, habe sie so viele Leserbriefe bekommen. Noch nie auf eine Anzeige so viele Abbestellungen bekommen. Und diese Geschichte, diese Anzeige bewegte andere Zeitungen. Die Zeit brachte über diesen Artikel über diese Anzeige und ihre Geschichte einen Beitrag. Der Spiegel stieg ein, sogar die Tagesthemen. Weil so etwas hat es noch nicht gegeben, eine solche Anzeige. Und ich rief dann diese Frau an und ich fragte sie, weil in den ganzen Artikeln stand nichts über einen möglichen religiösen Hintergrund. Ich sagte, warum haben Sie das Ganze gemacht? Sind Sie Christin? Da sagt sie, nein, noch nicht. Aber ich arbeite mich an diesen Jesus heran und bin so fröhlich dabei. Eine Atheistin in diesem atheistischen Berlin findet in einem Antiquariat ein Buch, sieht einen Bibelvers, merkt, der trifft mich, gibt diese Anzeige auf, die andere Medien beschäftigt und erklärt dann, ich arbeite mich an diesen Jesus heran und bin so fröhlich dabei. Sehen Sie, das ist eine Erfahrung durch ein Massenmedium, die Bibel, mit Folgen für andere dank eines anderen Massenmediums, nämlich den Zeitungen. Sehen Sie, mit der besten Nachricht, die wir verbreiten können, dass Jesus unser Herr ist, macht man die besten Erfahrungen. Vielen Dank fürs Zuhören.